Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 8 Uhr, Sie hören heute Morgen und das sind unsere Themen. Die USA wollen ausländische Banken zwingen, Daten von US-Kunden offenzulegen. Ein neues Gesetz mit Folgen auch für den Schweizer Finanzplatz. Gegen Boni-Exzesse von Managern? Die Frage ist nur, wie rigoros. Der Nationalrat empfiehlt dem Volk die Abzocker-Initiative und einen Gegenvorschlag. Und raus mit kriminellen Ausländern. Die Linken streiten über Initiative und über den Gegenvorschlag. Einen guten Morgen. Im Studio sind Philipp Schapri und Regula Siegfried mit den Nachrichten.
Der amerikanische Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das Steuerflucht erschwert. Das Gesetz dürfte auch Auswirkungen auf Schweizer Finanzinstitute haben. Danach müssen ausländische Banken der US-Steuerbehörde detaillierte Informationen über amerikanische Kunden liefern. Andernfalls müssen die Finanzinstitute eine hohe Quellensteuer auf ihre Einkommen zahlen. Präsident Obama muss das Gesetz noch unterschreiben. Die Unterschrift gilt als sicher. Die Bestimmung ist Teil eines Gesetzespakets, mit welchem neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Die Maßnahmen kosten 18 Milliarden Dollar. Mit den strengeren Finanzbestimmungen will die USA einen Teil dieses Geldes einnehmen. Der Verwaltungsrat der UBS will das frühere Top-Management der Bank aus der Verantwortung entlassen. Für die UBS-Generalversammlung Mitte April traktandiert sie die Discharge-Erteilung für Marcel Ospel, Peter Kurer und andere UBS-Manager. Erteilen die Aktionäre die Discharge, bestätigen sie, dass die Manager ihre Arbeit korrekt ausgeführt haben. Diese Discharge gilt dann gleich für 3 Jahre. Sie war für die Krisenjahre 2007 und 2008 bis jetzt aufgeschoben worden. Der Nationalrat hat am Abend mit der Debatte über die Klimainitiative begonnen. Das Volksbegehren verlangt, dass die Schweiz den Ausstoß von Treibhausgasen stark reduziert, um 30% in den kommenden 10 Jahren verglichen mit dem Stand von 1990. Den bürgerlichen Parteien und dem Bundesrat geht die Forderung zu weit. Sie befürchten negative Folgen für die Wirtschaft. Im Bistum Chur hat ein Priester sein Amt niedergelegt, nachdem bekannt wurde, dass er in den 70er Jahren sexuelle Übergriffe an Minderjährigen begangen hatte. Wie das Bistum Chur mitteilt, beging er diese Übergriffe im deutschen Birnau und im vorarlbergischen Mehrerau. Der Priester war seit 1992 in Schübelbach im Kanton Schwyz tätig. Aus dieser Zeit seien bis jetzt keine Übergriffe bekannt, betont das Bistum Chur auf seiner Webseite. Zum Fußball. Bordeaux und Barcelona haben sich für die Viertelfinals der Champions League qualifiziert. Barcelona schlug das vom Schweizer Christian Gross gecoachte Stuttgart mit 4:0. Bordeaux setzte sich gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland mit 2:1 durch. In einem Nachtragsspiel der Schweizer Super League schlugen die Grasshoppers den FC Sion mit 2:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.734 Punkten plus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.744 Punkten minus 1,0%. Der Dollar wird zu 1,0576 Franken gehandelt, der Euro zu 1,4463 Franken beziehungsweise zu 1,3681 Dollar. Und das Wetter heute, es ist in der ganzen Schweiz überwiegend sonnig, wobei es oft dünne Wolken hat. Die Höchsttemperatur liegt bei milden 14 bis 18 Grad.
Schwarzgeld auf ausländischen Banken verstecken, das dürfte für US-Bürger schwieriger werden. Der US-Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das Banken zwingen soll, die Daten amerikanischer Kunden offenzulegen. Noch fehlt diesem Gesetz die Unterschrift von Präsident Barack Obama, doch diese dürfte reine Formsache sein. Aus den USA, Max Ackermann.
Schätzungsweise 100 Milliarden Dollar gehen den USA jedes Jahr wegen Steuerflucht verloren. Seit 2 Jahren schon arbeitet deshalb das Parlament am sogenannten Foreign Account Tax Compliance Act, was deutsch ebenso kompliziert etwa Auslandkonten Steuerbefolgungsgesetz heißt. Jetzt hat es der Senat fast unbemerkt im jüngsten Arbeitsbeschaffungsprogramm versteckt. Erst weit hinten im Gesetzestext stehen die für ausländische Finanzinstitute brisanten Vorschriften. Kosten. Danach müssen US-Bürger alle ihre ausländischen Guthaben über $50,000 den Steuerbehörden melden. Und die ausländischen Finanzinstitute wie Banken, Treuhänder oder Fondsgesellschaften müssen eng mit den amerikanischen Steuerbehörden zusammenarbeiten. Tun sie es nicht, müssen sie nicht nur 30% der Depoteinlagen für die US-Steuerbehörden zurückbehalten, sondern auch eine hohe Quellensteuer auf allen Transaktionen mit US-Wertschriften bezahlen. Wer also mit den USA weiter Finanzgeschäfte betreiben will, wird faktisch gezwungen, das Bankgeheimnis aufzuheben. In den USA sind diese Vorschriften noch praktisch unbemerkt geblieben. Die Medien haben sich ganz auf die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen konzentriert. Wenn das Gesetz mit der allgemein erwarteten Unterschrift von Präsident Obama aber rechtskräftig wird, könnte sich das ändern. Denn nicht nur ausländische Finanzgesellschaften und US-Steuerhinterzieher sind nämlich davon betroffen. Laut der NZZ, die als erste die eingeschmuggelten Gesetzespassagen entdeckt hat, könnte auch der US-Kapitalmarkt darunter leiden, dann nämlich, wenn ausländische Investoren abgeschreckt werden.
Die UBS will also die ehemaligen Top-Manager der Großbank aus der Verantwortung entlassen. Diese Entlassung oder auch Décharge für die Krisenjahre wurde bis jetzt nicht gewährt. Nun macht der UBS-Verwaltungsrat einen neuen Anlauf, um mit der Vergangenheit abzuschließen. Ossi Christ von der DRS Wirtschaftsredaktion, warum gerade jetzt?
Ja, ich denke, die UBS möchte so eine unerfreuliche Pendenz abhaken, denn diese Entlastung wurde der früheren UBS-Spitze mit Marcel Ospel, Peter Kuhr, Marcel Rohner und anderen bis jetzt eben nicht erteilt. Zu sehr lasteten die Milliardenabschreiber der Bank, zu wenig klar war, wer die viel zu hohen Risiken eingegangen war, zu unklar auch, wer wofür eigentlich verantwortlich war. Da ist nun doch einiges, wenn auch nicht alles klar, und deshalb hat die UBS nun die Entlastung der früheren UBS-Spitze auch für die Krisenjahre beantragt. Dieser Antrag wird, so schätze ich, noch einmal zu heftigen Diskussionen führen an der Generalversammlung Mitte April. Die Aktionärsvereinigung Actares etwa kritisiert schon jetzt, dass die früheren UBS-Chefs nicht zur Verantwortung gezogen würden. Aber ich schätze auch, dass der Antrag klar durchgeht, dass die frühere UBS-Spitze also aus der Verantwortung entlassen wird.
Die jetzige UBS-Führung wünscht sich also einen definitiven Schlussstrich. Wenn diese Entlastung an der Generalversammlung tatsächlich gewährt wird, heißt das, die UBS-Krise ist dann abgehakt?
Ich würde sagen ja und nein. Ein Schlussstrich wird gezogen, ja, weil die Aktionäre mit der Entlastung das Geschehene eben absegnen. Das hat zur Folge, dass es schwieriger ist, zivilrechtlich gegen die alte UBS-Spitze vorzugehen. Nein, würde ich sagen, weil die parlamentarische Bewältigung der UBS-Krise natürlich weitergeht. Auch strafrechtlich hat eine solche Décharge, eine solche Entlastung nichts zu bedeuten. Bis jetzt wurde aber kein Strafverfahren gegen die frühere UBS-Spitze weiterverfolgt. Aus Sicht der UBS ist es klar, die möchte mit der Entlastung einen Schlussstrich ziehen. Bereits am Montag wurde aber bekannt, dass die Bank auch Abgangsentschädigungen in Millionenhöhe an die früheren Chefs Peter Kuhr und Marcel Rohner bezahlt hat. Aus Sicht der Bank wäre die Entlastung also ein weiterer Schritt, um aus der Krise zu kommen und diese zu bewältigen.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Die Abzockerinitiative von Unternehmer Thomas Minder soll nicht für sich allein vors Volk kommen, sondern zusammen mit einem Gegenvorschlag. Das hat der Nationalrat gestern nach einer langen Debatte beschlossen. Zufrieden ist damit in erster Linie Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, aber auch SP und FDP und CVP. Die beiden Mitteparteien hoffen allerdings darauf, dass der Ständerat den Gegenvorschlag noch in ihrem Sinne verbessert. Elisabeth Pestalozzi.
Die Materie ist kompliziert und wie man dereinst den Stimmberechtigten den Unterschied zwischen Abzockerinitiative und Gegenvorschlag erklären soll, wird schwierig werden. Dies konnte aber die Freude von Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf über den Entscheid des Nationalrats nicht trüben.
Man kann auch diese komplizierte Materie dann auf ein paar Schwerpunkte ausrichten und in der Diskussion diese Schwerpunkte diskutieren. Vor allem ist es wichtig, dass man dann auch die Unterschiede zur Minderinitiative aufzeigen kann und aufzeigen kann, warum der direkte Gegenvorschlag eigentlich eine wirklich gute Lösung ist.
Gut sei der Gegenvorschlag vor allem, weil er der Wirtschaft weniger schade als die Minderinitiative, namentlich den börsenkotierten Familienunternehmen. Und weil er gleichwohl die sogenannte Abzockerei begrenze.
Ich meine, er ist wirtschaftstauglich, was die Minderinitiative weniger ist.
Erklärt die Justizministerin ihre Sympathie für den Gegenvorschlag. Wirtschaftstauglich sei der Gegenvorschlag schon, aber nicht genug, kritisiert hingegen die Wirtschaftspartei FDP. Sie hat sich zwar gestern für den Gegenvorschlag eingesetzt, ganz zufrieden ist sie dennoch nicht. Damit die FDP bei einer Abstimmung wirklich Ja sagen könne, müsse der Ständerat, der jetzt am Zug ist, noch einiges ändern, sagt Parteipräsident Fulvio Pelli. Vor allem müssten die Rechte der Aktionäre so gestärkt werden, dass die Unternehmen nicht von wenigen Großaktionären, sogenannten Heuschrecken, übernommen werden können. Deshalb sagt Pelli,
sofern es möglich ist, gleichzeitig das Ziel, Übertreibungen zu verhindern und Unternehmensfreiheit zu garantieren, wenn diese zwei Ziele erreicht sind, ist für uns ein Gegenvorschlag gut. Sonst hat der Gegenvorschlag die gleichen Probleme wie die Initiative.
Und auch CVP-Nationalrat Pirmin Bischof ist mit dem jetzigen Gegenvorschlag noch nicht ganz zufrieden.
Es ist noch ein Verbesserungsbedarf drin in der Initiative. Da gibt es im Ständerat noch ein, zwei Punkte, die nochmals anzuschauen sind.
Auch Bischof möchte, dass das Heuschreckenphänomen im Gegenvorschlag noch besser bekämpft wird. Die SVP hingegen erwartet vom Ständerat etwas ganz anderes, nämlich, dass er gar nicht auf den Gegenvorschlag setzt, sondern auf die laufende Aktienrechtsrevision. Wenn der Ständerat das Aktienrecht erheblich verschärfe, könnte das eine Alternative sein, sagt SVP-Parteipräsident Toni Brunner.
Dann könnten wir allenfalls am Schluss als Sieger dastehen.
Der Ständerat wird voraussichtlich im Sommer über die Vorlage debattieren. Vors Volk kommen Initiative und Gegenvorschlag frühestens Anfang 2011.
Dass die Abzockerinitiative nicht alleine vors Volk kommt, sondern gemeinsam mit dem Gegenvorschlag, das freut den Vater der Abzockerinitiative, Thomas Minder, wenig.
Da sind alle Hintertüren sperrangelweit offen. Es bringt überhaupt nicht die Rechte dem Aktionär zu übertragen, sich über die Vergütungssummen auf Stufe Verwaltungsrat oder vielleicht auch auf Stufe Geschäftsleitung zu äußern, wenn einfach über die Hintertüren, sei das Rente, Abgangsentschädigungen, Vorauszahlungen, billige Kredite, billige Darlehen, da gibt's x Hintertüren, die müssen geschlossen werden.
Der Unternehmer Thomas Minder, der mit seiner Abzockerinitiative Boni-Exzesse bei Topmanagern bekämpfen will. Der Ständerat diskutiert heute über die umstrittene Ausschaffungsinitiative der SVP und es dürfte eine hitzige Diskussion werden. Die Vorlage will kriminelle Ausländer konsequent ausweisen. SP und Grüne wollen die Ausschaffungsinitiative verhindern. Aber da gibt es auch noch einen Gegenvorschlag, der die Anliegen der Initianten aufnimmt, ohne dem Völkerrecht zu widersprechen. Ob sie nun auch den Gegenvorschlag verhindern wollen oder nicht, darüber sind sich die Linken nicht einig. Es geht dabei auch um taktische Überlegungen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Für die Grünen und die Sozialdemokraten ist klar, die Ausschaffungsinitiative der SVP verletzt zwingendes Völkerrecht. Darum wollen sie heute im Ständerat verlangen, dass diese Initiative für ungültig oder für teilweise ungültig erklärt wird. Der grüne Ständerat Robert Kramer will aber nicht nur die Ausschaffungsinitiative bekämpfen.
Ich werde kämpfen gegen die Initiative und auch gegen den Gegenvorschlag.
Für Kramer ist der Gegenvorschlag, auch wenn er ausdrücklich völkerrechtskonform ist, nämlich gar nicht nötig. Zudem nehme er zu viele Forderungen der SVP-Ausschaffungsinitiative auf.
Ich meine, das geht nicht, dieser Gegenvorschlag. Das geht zu viel im Sinne von der Initiative. Schon jetzt unser Strafrecht und unser Verwaltungsrecht. Mit diesem Recht, wir können alle Ausländer weg von der Schweiz machen, wenn es nötig ist.
Auch SP-Ständerat Claude Janiak ist der Meinung, dass die heutige Ausschaffungspraxis mit der geltenden Rechtslage eigentlich bestens funktioniere. Aus taktischen Gründen will er den Gegenvorschlag aber trotzdem nicht torpedieren.
An sich wäre das die Konsequenz, aber man muss auch die Realpolitik im Kopf haben und es muss alles getan werden, dass diese Initiative abgelehnt wird.
In diesem Punkt habe man die Lehren gezogen aus der Minarett-Initiative, die ohne Gegenvorschlag vors Volk gekommen ist, bestätigt SP-Ständerätin Anita Fetz.
Einerseits, andererseits aber auch, ich weiß einfach, dass es Schwerverbrecher bei den Ausländern gibt. Und ich sehe nicht ein, warum ich die verteidigen soll.
Sagt Fetz und ergänzt.
Dieser Gegenvorschlag sagt wenigstens, dass es schwere Verbrechen sein müssen. Er ist völkerrechtskonform und er vereinheitlicht die unterschiedlichen kantonalen Regelungen.
Heute im Ständerat will sich die SP beim Gegenvorschlag noch der Stimme enthalten und so gewisse Nachbesserungen durchbringen. Letztlich wird das Stimmvolk entscheiden müssen, ob es die ursprüngliche SVP-Ausschaffungsinitiative oder aber den Gegenvorschlag dazu annehmen will.
Pascal Krauthammer. Soweit heute Morgen am Donnerstag, verantwortlich für die Inhalte Andreas Lüthi, am Mikrofon Philipp Chapuis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.